Ja, nochmal herzlich willkommen und ja, schön, dass ihr heute dabei seid. Wie gesagt, beim ersten Online-Impuls gemeinsam mit Bodo nach der Sommerpause. Kurz zu mir, mein Name ist Mirko, ich bin vom Team Kultur und Entwicklung und durfte auch die ja, letzten Impulse schon mit unterstützen, dass wir gemeinsam eine gute Stunde haben und werde das auch weiterhin tun dürfen. Und ja, freue mich, dass einige auch heute mit dabei sind. Das Thema ist, wieso Hoffnung in der neuen Führung wieder an Bedeutung gewinnt. Und wir sind natürlich ganz gespannt, was Bodo für Gedanken ja, mitbringt. Und kurz zur gemeinsamen Stunde. Also wie sieht die Stunde aus? Also Bodo wird erst die Zeit dafür nutzen, etwa 30 Minuten einen Impuls zu geben zum Thema und Gedanken in die Runde zu bringen, und hinterher seid ihr herzlich dazu eingeladen, dass wir gemeinsam in den Dialog kommen und Fragen zu dem zu stellen, was ihr gehört habt. Und wir arbeiten ja mit Zoom, und bei Zoom gibt es die Handheben-Funktion. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, die ihr gerne stellen möchtet, dann nutzt ihr bitte unter Reaktionen diese Handheben-Funktion, und dann sehe ich das und werde euch dann der Reihe nach bitten, eure Frage zu stellen, je nachdem, wer eben die Hand gehoben hat. Wenn es gibt ältere Versionen von Zoom, dort gibt es die Handheben-Funktion nicht. Wenn dem so sein sollte, dann könnt ihr mir auch gerne über den Chat schreiben und dann werden wir die Fragen natürlich gerne berücksichtigen. Ja, also schön, dass ihr da seid, und Bodo, jetzt gebe ich das Wort gerne an dich weiter.
Ja, Mirko, ganz lieben Dank und auch meinerseits herzlich willkommen in die Runde und herzlich willkommen in der zweiten Jahreshälfte. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, einige von euch wiederzusehen, einige kennenzulernen. Und ich habe die letzten Impulse noch in sehr guter Erinnerung. Gerade die letzten zwei, drei, das sind doch wirklich sehr schöne, produktive Dialoge entstanden, wo wir alle, glaube ich, voneinander ganz viel gelernt haben. Ich durfte für mich ganz viel mitnehmen. Und darin liegt ja der Wert auch gerade in der zweiten halben Stunde, dass wir über die Fragen in den Dialog kommen und ja miteinander Themen bewegen in eine Richtung, und ja, jeder für sich etwas mitnehmen kann. Ja, wieso Hoffnung in der neuen Führung wieder mehr an Bedeutung gewinnt, da möchte ich direkt anknüpfen an eine Erfahrung, die ich vor zwei Wochen erst gemacht habe. Und die basierte oder hängt sehr stark mit diesem Online-Impuls zusammen. Diejenigen, die sich neu dazugeschaltet haben, denen ist das vielleicht noch gar nicht so bewusst. Also vor gut anderthalb, etwas über einem Jahr haben wir diesen Online-Impuls ins Leben gerufen, mit dem Ziel und dem Sinn, den Mitarbeitern von Obstals Boom über die Einnahmen Trinkgelder zu ermöglichen, zu erhalten, weil sie ja keine Gäste hatten. Und daraufhin haben wir diesen Online-Impuls gestartet. Das hat sich ganz wunderbar entwickelt. Und die Mitarbeiter sollten das Trinkgeld aber nicht einfach so bekommen, sondern sie wollten etwas dafür tun. Und daraufhin haben sie Videos, Musikvideos produziert, und je nachdem, wie häufig die Musik, wie viele Videos produziert worden sind, wie häufig sie angeklickt worden sind oder auch geliked und geteilt worden sind, danach berechnete sich dann das Trinkgeld für ein Team. So, wenn ich jetzt an Thorsten sehe, der ist hier aus Großenbrode, der hat den Song gemacht, Zurück ins Leben, der ging durch die Decke, also das war richtig gut und sehr inspirierend, ist ihm dort einiges zusammengekommen. Und dann wurde zum Anfang des Sommers ein Kassensturz gemacht mit Ende des ersten Teils. Und wir haben festgestellt, dass die Videos der Mitarbeiter und das geliked werden und das Teilen so gut gelaufen ist, dass Mirko und ich in deren Schuld stehen. Also wir müssen noch ein paar Online-Impulse machen, weil wir sonst in der Schuld stehen bleiben. Und dann war ich aber jetzt in einem Hotel vorletzte Woche auf Föhr. Und ich saß dort mit einem Mitarbeiter zusammen und er sagte mir, du Bodo, wir haben diese Woche in unserem Hotel, wollten wir das Trinkgeld zur Auszahlung bringen. Ein Hotel mit 140 Mitarbeitern, 7.000 Euro standen dort ja zur Verfügung, für jeden Mitarbeiter 50 Euro. Und dann sagte er, du Bodo, ich bin total erstaunt, ich habe das in unserem Intranet gepostet und die Mitarbeiter haben mir folgende Rückmeldung gegeben: Ich möchte diese 50 Euro nicht, ich spende sie an jemanden, der bedürftiger ist. Und das ging die ganze Runde. Das heißt also, die Mitarbeiter in diesem Hotel haben diese 50 Euro gar nicht für sich entgegengenommen, sondern haben sie direkt weiterverwendet in einem guten, für sie wichtigen Sinne. Und damit sind wir schon komplett im Thema, weil ich war total überrascht. Und ich glaube, das ist ein Momentum der Hoffnung, dass ich überrascht bin, anders als bei der Erwartung, wo ich enttäuscht bin. Also wie hängt das zusammen, dieses Erlebnis mit Hoffnung? Wenn ich Menschen führe, dann kann ich Menschen immer nur einladen, inspirieren und ermutigen, aber darüber verfügen, was sie tun, das liegt ja nicht in meiner Macht, in der Macht keiner von uns. Wir können immer nur Vorbild sein, wir können etwas lieben, einladen, inspirieren und ermutigen, aber wie gesagt, was dann daraus geschieht, das liegt nicht in unserer Macht. Und wenn ich dann erleben darf, das ist natürlich das Trinkgeld an auch unterschiedliche Häuser gegangen, dass in diesem einen Fall das, was wir als Führung leben, das, was uns von großer Bedeutung ist, sich dann plötzlich im Alltag wiederfindet und die Mitarbeiter genauso reagieren und umgehen mit den Themen, wie sie uns als Unternehmen wichtig sind, dann ist das natürlich auch nichts, worüber ich verfügen kann, womit ich auch überhaupt gar nicht rechne, was ich nicht berechne, sondern was ich plötzlich erlebe und dann genauso dankbar wie erstaunt sein darf, dass das, was wir seit Jahren vorleben, sich auch an anderer Stelle kultiviert. Und das ist so ein Beispiel dafür, zum Thema Hoffnung, ja, dass eben die Hoffnung besteht, gar nicht so sehr auf etwas Konkretes. Ja, ich hatte ja nie konkret die Annahme gemacht, wir machen diese Trinkgeld-Challenge, damit die Mitarbeiter bekommen und sich überlegen, sie geben das weiter. Das wäre gar nicht denkbar gewesen, sondern wie aus dem Nichts für mich durfte ich erfahren, dass das, wofür wir jeden Tag aufstehen, wofür wir uns einsetzen und einbringen, sich plötzlich an einer Stelle im Unternehmen wiederfindet, ohne dass ich es erwartet hätte. Ja, das heißt nicht, dass, wenn es in einem anderen Hotel oder Bereich nicht geschieht, ich enttäuscht bin. Und das ist das Spannende daran. Alles ist in Ordnung. Und das ist eben so ein Momentum der Hoffnung, wie ich sie jetzt gerade vor 2 Wochen erleben durfte. An anderer Stelle ist es so, als ich vor geraumer Zeit im Kloster war, vor 2, 3 Jahren im Kloster war, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich stelle sie jetzt in einen anderen Kontext. Da saß ich im Frühstücksraum des Klosters und da kam ein Pater daher, Pater Jesaja. Und so machen die das im Kloster, die gehen dann von Tisch zu Tisch und begrüßen die Gäste, sprechen mit den Gästen, fragen, wie es den Gästen geht und kommen mit ihnen ins Gespräch. Und dieser Pater Jesaja, das ist wirklich ein cooler Typ, der ist relativ jung und wir haben viel Spaß schon mit ihm gehabt. Der ging dann so von Tisch zu Tisch und lud die Menschen dazu ein, als Morgenritual die Sonne in ihrem Herzen aufgehen zu lassen. Und dann kam er zu dem einen Tisch und sagte, probiert das mal, stellt euch mal vor, die Sonne geht in meinem Herzen auf. Und dann ging er zum nächsten Tisch und dann kam er auch zu mir und sagte, ja, Bodo, stell dir mal vor, die Sonne geht in deinem Herzen auf. Und ich habe das dann mal so ausprobiert und okay, habe das für mich verinnerlicht. Und damit war das erstmal vorbei. 3 Jahre später, ich war wieder im Kloster, dieses Mal als Seminarleiter. Ich war mit einem Klosterkurs dort, hatte Teilnehmer dort. Wir saßen im Frühstücksraum und Pater Jesaja kam wieder rein, ich hatte ihn zwischendurch nicht gesehen und er guckte die Teilnehmer an und sagte, sag mal, ihr strahlt ja, ihr habt ja leuchtende Augen, was ist mit euch denn los? Und dann guckte ich ihn an und sagte, Pater Jesaja, da bist du nicht ganz, hast du einen Einfluss drauf? Sag mal, guckt er mich an, wie? Ich sage, ja, ich habe heute Morgen mit den Teilnehmern meditiert. Und dachte, ja, was macht ihr denn so für eine Meditation? Was habt ihr gemacht? Ich habe gesagt, ja, ich habe heute Morgen die Teilnehmer dazu eingeladen, die Sonne in ihrem Herzen aufgehen zu lassen. Und ich erinnerte ihn daran, dass er mir das vor 2 Jahren mal empfohlen hatte. Er fiel aus allen Wolken, war vollkommen überrascht, ja, dass das, was er mir vor 3 Jahren gesagt hat, nun wieder auf diesem Wege zu ihm zurückkehrt und er die Früchte ernten durfte für das, was er irgendwann gesät hat, von dem er aber nicht wusste, wann es denn irgendwann mal dort zur Ernte kommen könnte. Und auch das ist für mich so ein ganz deutliches Beispiel dafür, dass in jeder Begegnung eine Hoffnung liegt. Dass wir, egal wen wir begegnen, wir überhaupt nicht sagen können, was denn aus dieser Begegnung heraus entsteht. Und so war es bei Pater Jesaja. Er hat das gemacht, ohne eine Erwartung wahrscheinlich konkret zu haben. Er hat es gemacht, weil er gesagt hat, ich möchte den Menschen was mit auf den Weg geben. Und ich berechne jetzt nicht, ich bekomme das dafür zurück. Was habe ich davon? sondern er hat es gemacht, weil er den Menschen etwas bedingungslos geben wollte. Und wenn ich ihm das jetzt 3 Jahre später nicht offenbart hätte, wäre es ihm nicht schlechter gegangen. Aber weil er erfahren hat, dass daraus etwas entstanden ist, war er überrascht. Und das Thema Hoffnung ist gerade in dieser Zeit, glaube ich, ganz besonders, weil wir ja auch häufig niedergeschlagen sind und wir gar nicht wissen, ja, und schon gar nicht alles kontrollieren können, dass die Welt um uns herum immer unvorhersehbarer wird und es immer schwerer wird, in diese Wenn-Dann-Situation zu kommen. Also etwas aus der Berechnung heraus zu tun, ich mache das und das kommt dafür zurück. Dafür ist die Welt einfach ein Stück weit zu komplex geworden. Und deshalb war dieser Gedanke für diesen Impuls zu sagen, okay, wieso Hoffnung in der neuen Führung wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Und dabei geht es weniger um ein Führungsinstrument, sondern vielmehr darum, um so eine innere Haltung und so ein inneres Gefühl, das uns durch den Tag trägt. Nämlich immer in der Hoffnung etwas zu tun, ja, dass daraus etwas entsteht, wofür ich mich einsetze, egal was es jetzt ist. Also wir kennen das ja eher, ich investiere und ich erwarte einen Return on Invest. Ja, ich mache etwas aus der Berechnung und ich tue etwas dafür, dass das möglichst ich wieder etwas zurückbekomme. Und wenn ich das nicht zurückbekomme, dann werde ich enttäuscht. Und wenn ich mich davon befreie, dann kann ich meinem Umfeld, meinen Mitarbeitern, meinem Team viel unvoreingenommener entgegentreten, wenn ich mit diesem Gefühl der Hoffnung auf die Menschen zugehe und daran glaube, dass in jeder Begegnung wirklich eine Riesenchance aussteckt. Und wenn ich an das Hotel wieder zurückdenke, da hatte ich ein anderes Gespräch, da ging es um ein Führungsthema und da sagte mir ein Mitarbeiter, der eher klassisch orientiert war, zu einem anderen Kollegen, ja, von dem kann ich nichts mehr lernen. Da dachte ich, okay, habe ich so überlegt und dann bin ich auch nochmal so in mich gegangen und habe mir die Frage gestellt, ja, von wem lernen wir denn was oder welche Begegnungen gab es in meinem Leben, auf die ich keinen Einfluss hatte, die aber einen großen Einfluss auf mich hatten. Und da gab es sehr wohl Menschen, die vermeintlich zu den Schwächeren gehörten, zu den vielleicht nicht zu Erfahrenen, die aber letztendlich auf meinen Lebensweg eine ganz besondere Bedeutung hatten, also für meinen Lebensweg eine Bedeutung hatten. Ich nehme das Beispiel ein afrikanisches Mädchen in der Schule in Ruanda, der ich begegnet bin. Sie stand dort ohne Haare und keine Schuhe an. Und ich fragte sie, als wir dort waren mit dem Team, ich sagte, was möchtest du werden? Und sie schaute mich an und es wurde übersetzt und sie antwortete, ich möchte Ärztin werden. Und ich fragte sie, wieso möchtest du Ärztin werden? Und sie antwortete, weil meine Mama zu Hause ist und sie krank ist. Und diese Begegnung mit einem Menschen, der mir vermeintlich nichts zu sagen hat, weil er weder studiert hat, weil er arm ist, weil er in Afrika lebt, hat letztendlich dazu geführt, dass wir in unserem Unternehmen ja dieses Gefühl von Ubuntu, das ist die afrikanische Philosophie, Lebensphilosophie von Gemeinschaft, tatsächlich bei uns im Unternehmen kultiviert haben. Dieses Mädchen weiß nichts davon. Ja, dieses Mädchen weiß nichts davon, dass sie dafür verantwortlich ist, dass wir hier sitzen. Sie hat keine Ahnung. Oder die Geschichte, die ich im ersten Buch erzählt habe, von dem kleinen Mädchen, das im Rahmen eines Projektes für eine ganz starke Veränderung gesorgt hat. Wir haben ja die Projekte Der Norden tut Gutes. Unsere Mitarbeiter können sich sozial engagieren. Und vor 6, 7 Jahren, hat das Emder-Team sich überlegt, Kinder in einem sozialen Brennpunkt hier in Emden zu unterstützen. Da waren dann Mitarbeiter aus dem Hotel und der Zentrale und die haben einen Kulturbunker gemietet, um Kindern aus dem sozialen Brennpunkt, das heißt Kindern, die mit alkoholkranken Eltern zu tun haben, die kein Mittagessen bekommen, die selbst schon vielleicht Drogen nehmen, also die richtig auf der Strecke geblieben sind, denen das Leben nicht das beschert, was uns vielleicht beschert hat, und diesen Kindern einen wunderschönen Tag zu machen. Und bei dieser Veranstaltung gab es Torwandschießen, gab es Kochen, gab es alles Mögliche. Und da unter anderem auch den Kochmützenmalwettbewerb. Und an diesem Kochmützenmalwettbewerb war ein Koch stationiert, bei dem ich schon meine Hoffnung verloren hatte, dass da überhaupt noch was gebacken bekommt mit den Auszubildenden. Der hat die Auszubildenden nämlich total schlecht behandelt. Der hat die behandelt wie den Fleischblock, auf den er sein Wiener Schnitzel zusammenkloppt. Also da flogen Messer, da flogen Töpfe und der hat alles hinbekommen, nur nicht den Menschen Wertschätzung entgegenzubringen, sondern der hat ihn sehr klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, an welcher Stelle der Nahrungskette sie im Hotel stehen. Und die Menschen, denen ging es nicht gut. Und ich hatte nicht einmal überlegt, wie ich diesen Menschen loswerden kann. Und dieser Koch stand dann dort bei diesem Kochmützenmalwettbewerb. Und da gab es diese hohen Kochmützen, kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal gesehen. Und da sollten die Kinder was draufmalen, abgeben und dann wurde entschieden. Und da stand dieser Koch und dann kam dieses Mädchen, vielleicht 9 oder 10 Jahre, kam dieses Mädchen und übergab dem Koch die Mütze und er schaute drauf und schüttelte so mit dem Kopf, so unzufrieden, weil da schien nichts drauf zu sein. Dann drehte er die Mütze aber um und plötzlich senkte sich sein Blick 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden. Und als sich sein Blick hob, hatte er Tränen in den Augen. Und ich dachte, was ist da denn passiert? Und ich ging dann dorthin und tatsächlich, es war nichts auf der Kochmütze gemalt. Es stand etwas drauf geschrieben. Nämlich, vielen Dank, das war der schönste Tag in meinem Leben. 2 Jahre später war ich auf der Vollversammlung der IHK als Gast eingeladen und ich sprach der Präsident an und wollte mir Glückwünsche übergeben für die Auszubildende mit dem besten Ergebnis seit 20 Jahren. 99 Punkte hat sie gemacht als Kochausbildung. Ihr Ausbilder, der Koch. Und das ist für mich auch wieder so ein Ausdruck von Hoffnung. Ja? Keiner von uns hätte auch nur ansatzweise erahnt, dass ein Mädchen, das vielleicht Drogen nimmt oder Alkohol trinkt oder verlottert ist und verwahrlost ist, weil es in einer schlechten Situation ist, dass dieses Mädchen durch die Begegnung mit jemandem etwas so Einzigartiges auslöst. Und das ist die Hoffnung, von der ich glaube, dass sie auch ein Stück weit in der Führung sich wiederfinden darf, dass die Hoffnung auch in die Begegnung mit Menschen dazu führt, dass wir den Menschen wieder offener und auf Augenhöhe begegnen, in der Hoffnung, dass aus jeder Begegnung etwas entsteht. Der Versicherungsmakler, mit dem ich vor 11 Jahren zu Mittag gegessen habe, der ganz nebenbei erwähnte, dass er mal auf einem Projekt war mit seinem Arbeitskollegen als Incentive und in Marokko an dem Schulbau beteiligt war. Ich habe ihm letztes Jahr einen Dankesbrief dafür geschrieben, dass durch das, was er mir gesagt hat, mittlerweile 7 Schulen durch uns in Afrika entstanden sind, weil dieser Nebensatz, den er dort losgelassen hat, mich so inspiriert hat, dass ich unbedingt mit den Mitarbeitern nach Afrika fahren wollte. Die Redakteurin, die mir einen Hinweis gegeben hat vor 11 Jahren zu einem Hörbuch. Und dieses Hörbuch hat mich letztendlich ins Kloster geführt, in die Stille. Und was daraus entstanden ist, ist auch ein kultureller Wandel. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass als Führungskraft es gut ist, nicht nur als Führungskraft, als Mensch es gut ist, sich immer wieder bewusst werden zu lassen, dass in jedem Menschen und in jeder Begegnung eine Hoffnung liegt, egal wer uns gegenübersteht. Und wer von euch kann mir garantieren, dass nicht jeder, ja, irgendwann zu einer Begegnung führt, woraus etwas Großartiges entsteht? Ja, wer kann mir garantieren, dass nicht Carsten vielleicht, ja, in 2 Jahren ein Kind davor bewahrt, vors Auto zu rennen und dieses Kind später irgendetwas erfindet, was für die Menschheit großartig ist? Und ich glaube, das ist so entscheidend, mit dieser Haltung den Menschen zu begegnen. Und ich durfte bei uns im Unternehmen dem auch so stark begegnen. Wir haben einen Treasurer bei uns, der wollte unbedingt Obst als Boma werden, vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren. Ja, und er kam zu uns und es gab nicht wirklich die Aufgabe. Es war sehr lange und sehr schwer auch für ihn, das zu gestalten und zu finden, was letztendlich seiner Persönlichkeit entspricht und zu den Anforderungen im Unternehmen. Und plötzlich in der Pandemie, ja, werden seine Fähigkeiten und seine Neigungen, die Verbindung zwischen Finanzwesen und Politik für uns zum Schlüsselmoment, um die Pandemie auch unter dem wirtschaftlichen Aspekt gut zu überwinden. Das heißt, jeder Mensch ist einzigartig, genauso einzigartig wie wichtig. Und die Hoffnung liegt darin, dass das irgendwann zur Geltung kommt. Und ich glaube, dass das in der Führung eine ganz besondere Wichtigkeit hat. Noch einen weiteren Aspekt, den ich mit einbringen möchte, der gar nicht so sehr auf den Menschen bezogen ist. Eine Frage, die ich mal Sepp Maier gestellt wurde. Nämlich die Frage, wieso gehen Menschen ganz gerne in ein Fußballstadion? Und die Antwort war sehr einfach. Er sagte, weil sie das Ergebnis des Spiels nicht kennen. Wenn die Menschen das Ergebnis des Fußballspiels kennen würden, dann würden sie nicht ins Stadion gehen. Und das Gleiche ist auch für die Spieler eines Fußballspiels, einer Fußballmannschaft. Sie würden ja nicht spielen, wenn sie das Ergebnis vorher kennen würden. Ja, das heißt also, erst das Unbekannte, das Unvorhersehbare weckt überhaupt erst den Reiz, bringt das Spielerische, bringt das Lebendige. Kein Mensch würde Fußball gucken, wenn wir das Ergebnis vorher kennen. Kein Mensch würde ein Gesellschaftsspiel spielen, wenn er das Ergebnis kennen würde. Kein Glücksspiel würde entstehen, wenn das Ergebnis vorher bekannt wäre. Das heißt, wir tun ganz viel. Die Fußballmannschaft tut alles dafür. Sie trainiert, sie macht alles. Sie strengt sich an, aber letztendlich hat sie nicht die Garantie dafür, dass all ihre Anstrengungen auch für sie zum Erfolg führen. Und trotzdem tritt sie an. Und was passiert, wenn sie verlieren? Dann haben sie verloren. Und im nächsten Moment strengen sie sich wieder an in der Hoffnung, das nächste Spiel wieder ein Stück weit erfolgreicher gestalten zu können. Und das ist auch eine Haltung, die, glaube ich, für die Führungskräfte von heute von elementarer Bedeutung ist, dass wir eben mit dieser spielerischen Leichtigkeit auch in den Tag gehen. Wir haben ja häufig als Führungskräfte, gerade in dieser Zeit, so Tage, da sagt man, Mensch, ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das noch schaffen soll. Da hängt mir so viel jetzt hinten, ja, am Schlepptau. Ich weiß gar nicht, das ist so viel, was ich bewegen muss. Und dann einfach für sich zu sagen, hey, jeder Tag ein neuer Anfang, das einfach mal zurückzulassen und wieder in den nächsten Tag auf neu zu stellen, so als wäre es mein erster Tag. Ja, und dann mit der Hoffnung in den Tag zu gehen, dass aus diesem Tag heraus irgendwann etwas entsteht. Ja, dass ich mich aber dafür einsetze und mich dafür einbringe und in der Hoffnung, dass etwas Gutes für Mensch und Unternehmen und Umwelt daraus entsteht. Und was für mich noch ein dritter Aspekt ist, ist, wenn wir die Jahreszeiten nehmen, wieso erfreuen wir uns so an den ersten Schneeflocken? Wir wissen, dass sie kommen, wir wissen aber nicht, wann sie kommen. Wir haben die Hoffnung, dass sie kommen. Und wenn sie dann kommen, aber wir nicht wissen, wann sie kommen, dann überraschen sie uns und dann staunen wir und dann freuen wir uns. Ja, alles das, worüber wir nicht verfügen können, sich dann aber trotzdem einstellt, führt dazu, dass wir überrascht sind, dass wir staunen, dass wir uns lebendig fühlen. Und dem gegenüber steht eben die Erwartung. Ja, die Erwartung ist eher etwas Berechnendes, also was für 90% der Fußballvereine die Hoffnung ist für den FC Bayern die Erwartung. Die hoffen nicht mehr, die erwarten. Und wenn sie den Meistertitel nicht gewinnen, dann sind sie enttäuscht. Also ich glaube, die haben sich ihrer Hoffnung beraubt und der Möglichkeit beraubt, überrascht zu werden und etwas staunen zu dürfen, um es mal so ein bisschen plakativer auszudrücken. Das heißt also, immer dann, wenn die Erwartung im Raum steht, ich etwas erwarte für das, was ich tue, wenn ich nur mit der Erwartung durch das Leben gehe, dass ich etwas wiederbekomme für das, was ich einsetze, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich enttäuscht werde. Wenn ich mich davon aber frei machen kann und sage, so, ich tue alles dafür, ich mache etwas und mit dieser Hoffnung gehe ich in den Tag, mit dieser Hoffnung gehe ich in die Begegnung, dann kann ich mich ein Stück weit von diesem Kontrollthema, von diesem Sicherheitsthema frei machen und sagen, gut, ich habe keine konkrete Erwartung, ich habe eine Idee davon, wie es werden könnte und wenn es sich dann einstellt, dann bin ich erstaunt und auch sehr glücklich darüber. Ja, und das ist das, was ich euch ein Stück weit mit geben wollte, auch vielleicht noch zu guter Letzt, weil ich über die Schneeflocken gesprochen habe, über die wir uns freuen, wenn die ersten Schneeflocken kommen, ist es ähnlich mit dem Frühling. Ja, ich habe jetzt im neuen Buch, da geht es um die Hoffnung, da ist der März und wenn wir uns auf etwas verlassen können, ist, dass der Frühling kommt und nicht wann. Und wenn dann die ersten Sonnenstrahlen kommen und der erste warme Tag da ist, Da kann ja jeder versuchen, sich zu erinnern, was das mit ihm macht. Auch wieder etwas, worüber wir nicht verfügen können. Aber wenn es sich dann einstellt, dann fühlt sich das für uns gut an. Und das ist so eine Einladung, die möchte ich aussprechen, einfach an alle, sich an dieses Gefühl auch zu erinnern, wenn jemand das letzte Mal wirklich hoffnungsvoll war. WM-Finale Deutschland 2014. Ja, sich an dieses Gefühl zu erinnern vor dem Spiel. Diese Hoffnung, diese Strahlen, diese Aufgeregtheit. Ich glaube, da kann sich fast jeder daran erinnern, an dieses Gefühl. Dieses Kribbeln, dieses, boah, wird das was? Ja, und mit diesem Gefühl einfach in jeden Tag hineinzugehen und in jede Begegnung hineinzugehen. Das ist das, wozu ich ermutigen möchte, weil ich glaube, dass das unsere Teams, denen wir begegnen, als Führungskraft spüren einfach, wenn wir ihnen mit dieser Hoffnung begegnen. Ja, so viel zum Thema Hoffnung. So ein paar Impulse, ja, und Gedanken, die ich dazu gehabt habe. Und gerne ein paar Fragen, gute Gespräche, ja, wie ihr Hoffnung in der Führung seht, wieso das vielleicht gerade nicht mehr en vogue ist. Ja, ich habe gerade gestern noch einen Spruch gehört von einem Mitarbeiter in einem Curriculum, sehr cool, trifft genau, wer das Recht hat zu führen, hat die Pflicht zu kontrollieren. Das heißt also, als Führungskraft, ja, ich initiiere etwas und dann kontrolliere ich, dass das auch eintritt. Aber dieses Gefühl, alles berechenbarer zu machen, alles berechenbar und sicher zu machen, nimmt uns todsicher die Freude und die Lebendigkeit an dem, was wir tun. Denn die Freude und Lebendigkeit entsteht erst mit der Ungewissheit und der Überraschung, die daraus entsteht. Und stellt euch mal vor, diese Freude und Lebendigkeit kommt zurück in unseren Arbeitsalltag. Wenn wir nicht versuchen, ja, alles tot zu machen, dadurch, dass wir alles kalkulierbar machen und planbar und festmachen. Ja, also das, was in der Arbeitswelt stattfindet, ist ja nichts anderes, als dass im Vorfeld festgelegt wird, wie das Ergebnis eines Fußballspiels ist. Und da hat keiner mehr Bock drauf. Das ist total frustrierend und ernüchternd. Wir wissen schon, was kommt. Und wenn man das natürlich in einem Unternehmen so ein bisschen aufrechthalten kann und kultivieren kann, diese Überraschung, dieses Abenteuer, dieses Unvorhersehbare, ja, in einem Rahmen, der mich trotzdem noch mich sicher fühlen lässt, dann entsteht Spannung, dann entsteht Lebendigkeit, dann entsteht Freude und das macht richtig Spaß. Ja, so viel von mir. Vielleicht Impulse, Gedanken und Fragen eurerseits dazu, wieso Hoffnung in der neuen Führung wieder an Bedeutung gewinnt.
Ja, vielen Dank erstmal. Ja, jetzt seid ihr herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen, Gedanken zu äußern. Ja, und nutzt gerne die Handheben-Funktion dafür. Ja, wir starten gerne mit Friedrich.
Ja, schönen guten Nachmittag aus dem sonnigen Salzburg.
Ah, schön.
Ja, liebe Grüße von den auslaufenden Salzburger Festspielen. Ja. Es freut mich und ich bin jetzt, obwohl ich für die Bühne geboren bin, echt aufgeregt, lieber Herr Janssen, Ihnen persönlich einmal zu begegnen, weil die stille Revolution, der Weg zur Menschlichkeit, Führen mit Menschlichkeit, also der Titel Ihrer DVD, ist seit langer Zeit mein Begleiter und als Dirigent war das Mindful Leadership, Spiritual Leadership, absolut das Wichtigste für mich. Und Sie sprechen mir mit jedem Wort aus der Seele und es ist wirklich so. Ich glaube, Führungskräfte, wir alle sollten Mut haben, wirklich einmal herzlich zu sein, ins Herz zu kommen. Wenn ich 15 Jahre ein Orchester geführt habe und dann, mir ging es nie mehr um, die haben gut gespielt oder wow, perfektionistisch. Nein, überhaupt nicht. Bei mir geht es nur um berühren oder nicht berühren. Leben verändert, ich heile Menschen mit Musik, weil Musik mein Leben mir gerettet hat. Mir alles geöffnet hat, was an Ängsten in mir gewesen ist. Und dazu kam eben der erste Satz von meinem Mentor für Führung, weil ich habe Dirigieren studiert und irgendwie da haben wir gedacht, okay, du kannst jetzt ein bisschen dirigieren, wobei dirigieren ist für mich das falsche Wort. Für mich ist es eine Kraftübertragung von der Magie der Musik in die Herzen der Menschen hinein. Also the highest vibes, Liebe zu den Menschen zu schicken durch mich durch. Und bin aber drauf gekommen, okay, da gibt es keine Uni, wie? Jetzt habe ich da 80 Menschen von mir, aller Generationen, und keiner sagt dir, wie kommunizierst du, wie inspirierst du, ermutigst du einen. Und so habe ich mich also als einziger der ganzen Universität und auch immer also sehr einsam auf diesen Weg gemacht. Und da bin ich dann auf ihre Referie gestoßen und so. Und eben ein Satz von meinem Lehrer, Dr. Professor Manfred Winterheller, kennen Sie vielleicht den Namen? Einer der wichtigsten High-Performance-Trainer in Österreich und darüber hinaus, war einfach das Team, die Gruppe, die Abteilung, das Orchester, der Verein, spiegelt die Einstellung der Führung wider. Das ist wunderbar und kann Großartigstes erreichen im Guten. Und was ist im Schlechten? Im schlechtesten Falle wissen wir auch. Das will ich jetzt nicht ansprechen. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Und dann passiert es eben, dass ich habe das alles peu à peu gelernt, ehrenamtlich, nicht an der Uni, sondern ehrenamtlich, bei meinem Musikverein in der Heimat in Österreich. Und dann passiert es zum Schluss nach 15 Jahren, als ich gewusst habe, ich muss jetzt in die Welt hinaus. Alain sagt, trag dein Licht in die Welt hinaus, da wird jetzt, du bist zu eng, so weiter. Und war, dass zum Schluss so viele Kollegen gesagt haben, hey, Fredi, wie machst du das? Du machst alles anders. Du, bei jedem Auftritt verlässt du die Komfortzone. Du erreichst Dinge, wovon wir nur träumen. Und jetzt sage ich es österreichisch, die fressen dir nach 15 Jahren, nach 5000 Proben aus der Hand. Wie machst du das? Und es ist so ein gutes Beispiel, Hoffnung. Weil beim Dirigieren ist es ja auch so. Wir können proben, dann stehst du da. Jeder ist trainiert, geübt, aber du kannst es nur. Natürlich, die Routine macht es dann viel und Erfahrungen, natürlich. Aber im Prinzip ist es ein totales Vorausvertrauen, dass wenn ich die Hand hebe, also ich habe keine Garantie, dass der einsetzt. Was ist, wenn es dem schlecht wird? Du kannst nur ihm den Raum geben, und das war dann Beispiel auch, wir haben immer, und das plädiere ich ja auch an alle jungen Dirigenten, wir haben mit Menschen zu tun. Ich habe nicht mit dem Violinisten zu tun, ich habe mit dem Trompeter zu tun, ich habe mit dem Cellisten zu tun, ich habe mit den Menschen zu tun. Und in diesen Raum zu geben, dass er jedes Mal das Spiel seines Lebens abzieht und sagt, das war der geilste Tag in meinem Leben, wie ich es in Deutschland erlebt habe und bei Württemberg, das zahlt sich aus, an Führung und Herzqualität zu arbeiten.
Danke.
Danke
für deine Gedanken, Friedrich.
Ja, wow, Friedrich. Vielen Dank. Also auch nochmal das auf das Orchester zu projizieren. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Beispiel, wenn du mit so vielen Menschen zu tun hast, über die du nicht verfügen kannst. Du kannst Vorbild sein, einladen, inspirieren, aber was dann tatsächlich geschieht, wenn du ohne Hoffnung wärst, dann würde dort nichts passieren. Und das ist nochmal so unglaublich schön. Also du hast nicht 80 Solisten, sondern es geht darum, vom Solo zu einer Sinfonie zu werden.
Genau, ja.
Das ist dieses Zusammenspiel, und ohne Hoffnung wäre das nicht möglich. Und du hast ein schönes Wort verwendet, dieses Vorausvertrauen. Einfach das Vertrauen darauf, dass es gelingt. Und das ist auch so ein bisschen, worum es bei der Hoffnung geht, verliebt sein in das Gelingen. Ja, aber verliebt sein in das Gelingen, verliebt sein heißt bedingungslos verliebt sein, auch damit umgehen zu können, wenn es mal nicht zu 100% so läuft, sondern das für sich anzunehmen. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, die auch mitschwingt bei der Hoffnung. Ja, eben auch mit dem Unvorhersehbaren, nicht im Guten damit umzugehen. Und es gibt ja den alten Staatsminister aus Ungarn. Hoffnung ist nicht der Glaube daran, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht. Das heißt, egal was auch immer geschieht, ich kann dem einen Sinn geben, auch wenn es ganz anders läuft, als ich mir vorstelle. Und wenn es der Sinn darin liegt, etwas zu lernen oder an einer Beziehung zu arbeiten. Und das ist wieder die Hoffnung. Also danke für deinen Einblick nach Salzburg. Und ich bin in ungefähr 4 Wochen in Salzburg.
Ah, wow, cool.
Ja.
Freue mich
drauf, ja.
Darf ich jetzt einen Satz noch sagen? Dürfen wir uns persönlich kennenlernen?
Du kannst gerne einmal schreiben. Ich bin da vom 29. bis 2. Oktober. Ich mache ein Seminar in Salzburg bei Biogena und in einem so Kloster. Und wenn es die Zeit hergibt, dann können wir uns gerne kurz sehen.
Ich schreibe dir.
Gerne.
Okay, danke, Friedrich. Die nächste Frage dann von Birgitta, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, Bodo, ich wollte eigentlich rückmelden, dass du bei mir gerade so einen Perspektivwechsel hervorgerufen hast. Ich bin Sprachtherapeutin und habe eine Praxis und unsere Berufsgruppe wird immer kleiner. Es gibt immer weniger, die diesen Beruf ausüben möchten. Und das ist so eine Sorge. Es sind viele Patienten da und wie versorgen wir die in der Praxis? Und ich fand das Wort Hoffnung gerade für mich ganz hilfreich, weil ich tatsächlich auch zuversichtlich bin, dass wir das irgendwie hinbekommen werden. Aber wir werden halt neue Konzepte auch entwickeln müssen, gemeinsam mit dem Patienten, gemeinsam mit meinem Team. Und das war jetzt schön von dir. Also das Wort Hoffnung hat mich einfach nochmal zuversichtlicher gemacht, dass es einen Weg geben wird, ne, damit umzugehen.
Ja, ja. Und ich glaube, was bei der Hoffnung, glaube ich, so wichtig ist, dass wir uns gar nicht so sehr auf eine Kleinigkeit fixieren oder auf ein konkretes Thema fixieren, sondern es eher um etwas Breiteres, um Korridor geht. Ja, dass man also die Erwartung bezieht sich eher auf etwas sehr Konkretes. Ja, und die Hoffnung ist eher etwas universeller. Da geht es mehr um das Große und Ganze ein Stück weit auch. Also, um das Beispiel nochmal aufzunehmen mit dem Trinkgeld. Das war ja im Vorfeld überhaupt gar nicht präsent. Und plötzlich kommt irgendwo aus dem Nichts eine Information. Ja, und ich glaube, dass es wichtig ist, sich auch nochmal das abzugrenzen, Erwartung und Hoffnung, und wirklich mit dieser Hoffnung in diesen Tag zu gehen und auch dann in diesem Segment. Also ja, schön, das freut mich, dass da so ein Perspektivwechsel bei dir entstanden ist.
Ja, und auch, ne, das daran zu denken, eben, dass wir nicht bis an unsere Selbstaufgabe gehen können, ne, immer mehr einbestellen und so auch zu gucken, dass dieser Begriff Hoffnung mir jetzt nochmal auch so die Möglichkeit mehr gibt, auch manchmal Nein zu sagen, ne, so, dass das eben auch mit da drin steckt, dass ich eben nicht alles ermöglichen kann.
Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, etwas sehr Entscheidendes, gerade in dieser Zeit, dieses Nein sagen. Und verzichten. Was ja mit diesem ich habe noch einen anderen Aspekt mit der Hoffnung auch mit reingenommen. Das ist, wie verantwortlich oder was ist denn unser Verdienst, um es mal so auszudrücken? Was ist denn mein Verdienst an dem, was ich im Unternehmen erleben darf? Und mein Verdienst daran ist eigentlich gar nicht berechenbar, weil so klein. Weil all das, was entstanden ist, ist entstanden aus den Begegnungen mit Menschen, auf deren Begegnung ich keinen Einfluss hatte. Das befreit mich aber auch ein Stück weit von dem Druck, an dem festzuhalten. Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal, also in dem Moment, wo ich etwas für mich deklariere, wenn ich jetzt sagen würde, der Obst als Wurmweg, das ist mein Erfolg. Und es läuft dann mal nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich Angst, weil ich vorher nur um mich gekreist bin. Wenn ich es aber zulasse, und das erfordert Demut, dass das, was entstanden ist, die Summe der Begegnungen ist, ja, der hoffnungsvollen Begegnungen, aus denen etwas entstanden ist, dann weiß ich, das ist nicht meins, sondern das ist entstanden aus einer Entwicklung, aus den Begegnungen. Und dann kann ich auch damit leichter umgehen. Das wissen wir. Wenn ich etwas nicht für mich deklariere, kann ich es leichter loslassen, als wenn ich weiß, das ist etwas, was aus vielen entstanden und gewachsen ist.
Ja, ja, danke schön, Bodo.
Ja, vielen Dank. Roy, gerne.
Ja, ganz herzlichen Dank, Bodo, wieder für deinen Impuls. Und die Impulse als auch die Teilnehmer geben mir immer wieder Hoffnung, dass wir in der Führung was anders bewegen können. Und das lässt mich dann auch jeden Tag wieder neu anfangen und auch neue Sachen versuchen. Und Wayne Gretzky hat das mal gesagt, von den Torschüssen, die du gar nicht versuchst, gehen auf jeden Fall 100% nicht rein. Ja, das ist das, was ich immer wieder dann auch lerne, immer wieder neu zu versuchen. Und du hast heute viel von Enttäuschung aber auch gesprochen, neben der Hoffnung. Und da habe ich mal von jemandem gelernt, der viele Sachen auch bei mir geprägt hat. Enttäuschung kann auch was Positives ja sein. Nämlich, ich werde von der Täuschung losgelöst durch das nämlich die Enttäuschung, und sehe dann wieder klarer. Und das dann positiv zu sehen und zu bewegen, denke ich, das ist ganz viel wert. Also auch, dass man dann auch bei einer Enttäuschung natürlich auch nach vorne und dann auch wieder eine andere Hoffnung bekommen kann, um dann zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Und dafür aber auch ganz herzlichen Dank von dir heute nochmal und auch an alle anderen eben für, dass man merkt, man ist nicht alleine unterwegs, sondern sind viele, die dann auch versuchen, Führung nochmal anders zu leben. Und will mich auch ganz herzlich bedanken bei dem, der beim letzten Mal den Buchtipp gegeben hat zu Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Ein tolles Buch. In dem Sinne, schöne Grüße aus Berlin.
Ja, ganz, ganz lieben Dank auch nochmal für diesen Unterstreichen der Enttäuschung, ne, dass, wenn wir ehrlich zu uns sind, etwas sehr Wertvolles ist. Und dass das ein bisschen so wie beim Arzt ist. Ja, ist nie schön, zum Arzt zu gehen. Es tut meistens weh, aber er hilft uns dabei, gesund zu werden. Und letztendlich ist die Enttäuschung ja was Ähnliches. Ja, das tut manchmal weh, wenn wir enttäuscht werden. Und zugleich hilft es uns dabei, klarer zu sehen. Und vielen Dank, das ist nochmal schönes Licht auf den Begriff auch der Enttäuschung, der ja häufig mit der Erwartung zusammenhängt. Und da steckt ja in dem Begriff der Erwartung auch drin, erwartet. Ja, erwartet heißt ja, ich mache etwas und dann warte ich darauf, dass etwas passiert. Aber es gibt eine schöne Aussage dazu, eine Erwartung ist wie ein Vertrag mit jemandem, der davon nichts weiß. Und dann kann ich lange warten und dann bin ich irgendwann enttäuscht. Und dann habe ich die Rechnung ohne vielleicht mein Gegenüber gemacht. Also ja, schön, vielen Dank für den Impuls. Ich habe noch was Schönes für dich. Tatsächlich, also mittelbar, ich sprach ja mal über Salufast. Und im neuen Buch habe ich für den Februar unter dem Kapitel Bescheidenheit üben Salufast mit aufgenommen.
Ja, super.
Schicke ich dir mal rüber.
Ja, danke.
Okay, danke schön. Dann, Sven gerne.
Ja, ich wollte mich auch bedanken nochmal für diesen grandiosen Impuls heute, Hoffnung. Wie ihr vielleicht erkannt habt, ich sitze gerade bei euch im Hotel als Gast auf Langeoog. Genau. Hat tolle Location, kann ich nur sagen. Also habt ihr gut gewählt. Fühlen uns hier pudelwohl. Ich würde gerne von dir mal deine Meinung, ich hoffe, die tust du auch kund hier in dieser kleinen, intimen Runde, privaten Runde. Wir übertragen ja demnächst in der Bundestagwahl Hoffnung an Führungskräfte unterschiedlicher Parteien, wo ich mich gerade extrem schwer tue, welcher Partei und welcher Führungskraft ich dort wirklich mit Hoffnung oder Vertrauen meine Stimme schenken möchte. Vielleicht ist es, ich habe eigentlich gedacht, irgendjemand anders bringt diesen Punkt bestimmt heute so kurz vor der Bundestagswahl. hier mit hoch. Und mich würde da echt mal interessieren, Bodo, wie du da gerade dazu stehst und auch wie du dich möglicherweise vielleicht auch noch unentschlossen vorbereitest, dein Kreuzchen an die richtige Stelle zu machen in gut 3 Wochen.
Da kann ich dir tatsächlich etwas zu sagen, wie dieser Prozess bei mir ausläuft. Also ich bin da tatsächlich im Vorfeld nicht festgelegt. Und ich nehme wahr, was geschieht. Und in der Regel des Heiligen Benedikt geht es ja schon um das Gespür für den rechten Augenblick. Und es ist dann tatsächlich eine intuitive Entscheidung, die ich treffe. Eine Gefühlsentscheidung. Also ich lege mir das nicht kopfmäßig zurecht, weil es A zu komplex ist. Ich diese Menschen nicht kenne, sondern nur deren Verhalten. Und das, was mich aber bewegt, ist ein gutes Grundgefühl. Ein Grundgefühl, was natürlich Hoffnung auch. Welche Hoffnung habe ich? Ich glaube aber, Hoffnung kann ich in jede Begegnung legen. Das haben mir zu viele Beispiele gezeigt in der Vergangenheit, dass die Hoffnung nicht personifiziert werden kann, sondern Hoffnung betrifft jeden. Das kleine Mädchen in Afrika oder den zukünftigen Kanzler. Aber es geht vielleicht auch ein Stück weit um Glaubwürdigkeit, um Empathie und um Eigenschaften, die für mich sehr an Bedeutung gewonnen haben, in dieser Zeit der Unvorhersehbarkeit und des Zuviels für viele. Und das sind Demut, Geduld und Gelassenheit. Das sind eigentlich so die entscheidenden Faktoren für mich. Und das würde ich, wenn ich rational dran gehe, als Maßstab an die Seite der Beteiligten legen. Wer besitzt die Demut, eben auch den Menschen zu hören, auf sie einzugehen? Wer besitzt die Geduld und auch die Gelassenheit, mit dem Unvorhersehbaren umzugehen und nicht nur aus einem politischen Tatendrang heraus irgendwelche Entscheidungen zu treffen? Also ich glaube, es braucht viel Geduld und Gelassenheit. Und das ist so, das schwingt so mit. Das sind für mich 3 wichtige Werte in dieser Zeit. Vielleicht noch der 4. Wert, weil wir ihn gerade im Unternehmen so präsent haben, ist das Verzicht. Der Verzicht. Du bist gerade auf Langeoog, das Haus wird brechend voll sein. Wir müssen uns gerade darin üben, auch verzichten zu können, um Menschen nicht zu überlasten. Und es ist wieder das zu viel, unter dem wir leiden. Ich hatte gerade Reue, ne, das Kapitel Bescheidenheit üben gesagt, das, worunter wir leiden, ist eigentlich das zu viel. Und deshalb kommt der Verzicht noch mit dazu, also Verzicht, Demut, Geduld und Gelassenheit. Und bei wem ich das spüre, dass das vorwiegend ist, da würde ich, glaube ich, dann später mal ein Kreuzchen setzen. Ich werde ein Kreuzchen setzen, aber wo es dann tatsächlich ist, das entscheidet dann die Intuition mit dem Maßstab, mit der Haltung, meiner Haltung als Maßstab dahinter.
Okay, super, danke.
Ja, ja, gibt es vielleicht weitere Gedanken, Impulse oder Fragen aus der Runde? Ja, Claudia. Deinen Ton gerne, Claudia. Dein Ton. Mach mal deinen Ton an.
Danke für den Hinweis. Es ist nicht sehr mein gern. Hauptarbeitsfeld, mit Zoom zu arbeiten. Also hallo nochmal. Ich bin das erste Mal heute dabei und ich kenne nur Jeanette hier. Die habe ich im Obleben-Hotel kennengelernt, in dem ich jetzt schon ein paar Mal war. Und ich bin ein sehr großer Fan, sowohl vom Hotel als auch von den Mitarbeitern da und von der Firmenphilosophie. Ich bin sehr berührt. Ich hatte mit dir auch ein tolles Gespräch darüber. Und ich freue mich über diesen Impuls und darüber, dass eine Führungskraft sich die Mühe macht, darüber nachzudenken, was macht Hoffnung eigentlich mit meinen Mitarbeitern und was macht es auch mit mir als Führungskraft. Ich bin keine Führungskraft, ich beobachte aber Führungskräfte und ich stehe auch unter dem Einfluss von Führungskräften, die bei mir aktuell keine Hoffnung haben. Und ich merke, wie als Mitarbeiter die Räume, die man als Handlung hat, immer kleiner werden. Und wenn ich als Führungskraft auf Menschen zugehe und sage, ich habe jetzt hier eine Idee, die ist im weitesten Rahmen so und so beschaffen, macht mal, dann halte ich den Raum offen. sowohl für alle Möglichkeiten, die die Mitarbeiter nutzen können, in sich entdecken können, als auch für mich selber. Ich kann als Führungskraft auch loslassen. Ich muss nichts kontrollieren. Ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. Ich kann Abstand vom Stress gewinnen, weil Kontrolle und Macht bedeutet sehr viel Energieinvestition in, ich muss alles überprüfen. Ich habe ständig das Gefühl, Ergebnisse zu sichten, zu gucken, läuft das wirklich so, wie ich das dachte, und man muss sich auch ja begreiflich machen, dass ich als Chef oder als Mensch ja nur ein Mensch bin, und ich arbeite mit sehr vielen Menschen zusammen und die haben sehr viele Ideen, und es ist nicht zwangsläufig so, dass ich mit meiner einzigen Ein-Menschen-Idee ja alles von der Welt wüsste. Und wenn ich Hoffnung habe, dann gebe ich praktisch den Raum frei für die Ideen von allen Menschen, mit denen ich arbeite, ne? Und das ist genauso, wie wenn ich als normaler Mensch, egal ob ich jetzt eine Führungskraft bin oder eine Angestellte oder wer auch immer, auf die Straße gehe und ich bin ergebnisoffen unterwegs. Ich gehe nicht mit dem Gefühl raus, die sind alle doof und die fahren mir alle vor den Fuß oder irgendwie jemand parkt mich zu oder jemand ist unfreundlich, drängelt sich an der Kasse vor oder sowas. Also wenn ich mit so einem Bild rausgehe, dann habe ich schon irgendwie eine Erwartung. Ich weiß, was passiert. Es wird auch passieren, die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und wenn ich rausgehe und schaue mal, was passiert mit einer freundlichen Grundhaltung und eben mit der Hoffnung, dass ich heute irgendwie sehr vielen positiven Menschen begegne, dann passieren auch positive Dinge. Also ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit so einer energetischen Geschichte zu tun, ne? Also soll jetzt nicht ins Esoterische wandern, aber ich glaube, dass ich, was ich ausstrahle als Mensch, davon natürlich auch anderen Menschen was zuteil lassen werden kann, was zu mir auch zurückkommt, ne? Also wenn man es mal unter dem Eigennutz-Aspekt sieht, so. Und ich gebe auch anderen Menschen was davon, ne? Von mir, und die sagen dann, Mensch, ich bin heute einem netten Menschen begegnet, der hat gelächelt, und geben das dann weiter, ne? So, ja, genau. Also das jetzt mal so mein kleines Paket einfach für hier. Ich freue mich, da zu sein und irgendwie so ein bisschen euren Weg mit zu beobachten. Vielen Dank.
Liebe Claudia, ganz, ganz lieben Dank für deinen Beitrag, für deine Ideen und deine Gedanken. Das Bild, was du uns vermittelt, bei mir ist etwas ganz Schönes hängen geblieben von dem, was du besprochen hast, nämlich dass Hoffnung mir die Voreingenommenheit nimmt. Den Menschen unvoreingenommen zu begegnen, in der Hoffnung, dass in jedem Menschen, in der Begegnung mit jedem Menschen etwas entstehen kann. Und das ist das, was du jetzt gerade was von dem, was du, das ist so ganz deutlich, dieses Unvoreingenommen sein, dass die Hoffnung das heilt. Mhm. Oh, schön. Danke, toll.
Ja, sehr danke schön. Euch.
Ja, für eine Frage haben wir noch Zeit. Oder für einen Beitrag, Gedanken. Ja, Michael.
Oh, ich bin ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem erkennen. Ja, mein Name ist Michael Pelzel. Ich bin in Bremen unterwegs und beschäftige mich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen bin ich natürlich auch nah bei euch und beschäftige mich auch sehr stark mit dem Thema Klimaschutz. Und für mich bedeutet Hoffnung, oder für mich ist Hoffnung quasi ja ein Perpetuum mobile. Wenn wir die ganzen Themen, die uns so begegnen, ob das der Klimawandel ist, ob das die Katastrophen sind, die wir erleben, ob das Biodiversität ist und. Also ich bin natürlich eine sehr starke ökologische Ausrichtung da auch. Wenn wir das alles verinnerlichen würden und nur das Negative sehen würden, was uns hier immer näher rückt, dann geht einem ja, bleibt ja meist manchmal nur übrig, den Kopf in den Sand zu stecken. So sage ich mal. Das wäre eine Variante des Handelns. Ich sehe deshalb die Hoffnung für mich quasi als eine Form des Antriebs, weil ich natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken will und weil ich mich den Aufgaben und den Verantwortungen meiner Generation natürlich stellen will und schöpfe unheimlich viel Kraft daraus. Das heißt, die Hoffnung gibt mir Kraft, daran weiterzuarbeiten, gibt mir Kraft, diese Themen weiter zu verfolgen, weiter Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das gilt in jeder Form der Führung. Was ist Führung? Führung ist ja auch ein Gespräch. Auch in einem Gespräch kann ich ja führen. In einem Gespräch kann ich Menschen überzeugen. Und das passiert im familiären Bereich statt, das findet mit Kunden statt. Und von der Art finde ich es essentiell quasi für mein Business und für mein Privatleben, immer in Hoffnung zu sein und immer im positiven, in der positiven Stimulanz zu sein, um halt ja mit weiterer Kraft, mit weiteren Inspirationen diesen Aufgaben, denen wir uns ja alle stellen müssen. Das Thema Politik war ja auch gerade ein Thema, also wie wollen wir eigentlich auch politisch der ganzen Miserie hier begegnen, dem einfach richtig begegnen zu können. Und da ist für mich Hoffnung einfach ein Quell der Energie und nicht ein Resultat aus Energie. Das vielleicht nochmal als kurzer Impuls meinerseits zum Thema
Hoffnung. Ja, danke. Super, super. Quell der Energie. Und ich glaube, dass neben dem Sinn die Hoffnung die eigentlichen Beweger im Leben sind.
Ja.
Und dass die beiden Punkte sind es. Du hast es jetzt, finde ich, mit der Hoffnung genauso schön gesagt. Die Hoffnung ist ja ein Beweger. Sie bewegt uns. Ohne Hoffnung würden wir gar nicht in Bewegung kommen. Genau. Und das Gleiche ist mit dem Sinn. Also Sinn und Hoffnung sind die eigentlichen Beweger im Leben.
Ja, sehe ich genauso.
Wunderschön. Wunderschön. Du hast ja von Nachhaltigkeit und Ökologie gesprochen. Und zum Thema Hoffnung fällt mir da ein Beispiel aus der Natur ein, nämlich eine Buche. Der Peter Boleben hat ja über das geheime Seelenleben der Bäume geschrieben. Und eine Buche produziert im Laufe ihrer Existenz ungefähr 1,8 Millionen Bucheckern. Also 1,8 Millionen hoffnungsvolle Embryonen. Aber rein statistisch gesehen produziert eine Buche im Laufe ihres Lebens nur einen gleichwertigen Nachwuchs. Ja, also eine Buche, die wir so kennen, eine Bilderbuchbuche, die wunderbar ist, produziert 1,8 Millionen Bucheckern, aber aus diesen 1,8 Millionen Bucheckern entsteht nur ein gleichwertiger Baum. Wir wissen aber nicht, welcher Buchecker es ist. Und genauso wenig wissen wir, welchen Menschen wir auch immer begegnen, wer dieser Mensch ist oder wer diese Situation ist, die letztendlich dazu führt, dass etwas entsteht.
Ja.
Das ist auch zu dieser Hoffnung. Ja. Und deshalb gehe ich voll bewegt und voller Motivation in jede Begegnung rein, weil sie könnte diejenige sein, die dann zu etwas führt.
Ja. Vielleicht noch ein kleines Beispiel, was genau in diese Richtung geht, mit diesen 1,8 Millionen Bucheckern. Ich bin ehrenamtlich engagiert bei Animal Voices und wir stellen uns halt auf den Marktplatz und versuchen mit Menschen ins Gespräch zu kommen zu einem veganen Lebensstil. Und auch da ist es ja so, manchmal redet man sich die Köpfe heiß, manchmal merkt man auch, es bringt gar nichts, ich erreiche diesen Menschen nicht, der will auch nicht erreicht werden, aber trotzdem ist immer die Hoffnung da, unser Stichwort, die Hoffnung da, den einen heute zu erreichen, der sagt, und ihr seid jetzt das entscheidende Signal, was ich von euch mitnehme, endlich meinen Lebensstil umzuschwenken und einen veganen Lebensstil einzuschlagen. Also von der Art, Hoffnung ist einfach das Allentscheidende in unserem Leben. Wenn wir keine Hoffnung hätten, wüssten wir auch gar keinen Grund, morgens aufzustehen. Ne?
Ja, schön.
Besten Dank.
Gut, und die eine Meldung noch von Sinje.
Ja, hallo. ich habe es zwar schon im Chat reingeschrieben, ich wollte eigentlich nur eine kurze Rückmeldung geben und zwar, jetzt sehe ich nur den Mirko, wahrscheinlich weil ich auf Sprecheransicht gewechselt habe, aber es ist egal, dann sage ich es eben dir. Ja.
Ich gebe es sonst weiter.
Ich bin auch eine begeisterte Begleiterin von deiner Arbeit, Bodo, die mich tatsächlich vor 2 Jahren dazu geführt hat, meinen Job aufzugeben. Und ich bin inzwischen als Coach unterwegs und Coach auch Führungskräfte und habe jetzt gerade, und das war dann auch noch genau richtig, in der Pandemiezeit eben für Firmeninhaber begleitet, gerade in der Gastronomie, die, die ja eben auch durch diese ganze Zeit begleitet. Und ich wusste natürlich nicht, auch nicht, was auf mich zukommt. Aber auch da war natürlich Hoffnung das große Thema immer. Und es war, mir ist auch ein Satz hängen geblieben, das Team spiegelt die Einstellung der Führung wider. Das ist genau das, was ich immer versuche zu vermitteln. Und diesen Satz, den ich schon in die Kommentare geschrieben habe, der leitet mich eigentlich schon seit 20 Jahren. Das ist, wer die Menschen behandelt, wie sie sind, macht sie schlechter. Und wer sie behandelt, wie sie sein könnten, macht sie besser. Und dieses, wie sie sind, ist ja dann das Vorurteil. Also wenn, das ist das, was ich im Kopf habe. Also wenn ich jemanden sehe und gleich ein Urteil über ihn habe, dann denke ich, ja, der ist so. Ja? Und für mich bedeutet es eben, da darf ich rausgehen und darf gucken, wie die Menschen sein können. Also wenn ich ein Vorurteil habe, dann nehme ich das beiseite und gehe offen auf den Menschen zu. Und es ist tatsächlich das. Und das ist ja auch das, was du mit dem Koch beschrieben hast, zum Beispiel vorhin. Und das ist für mich sowas, was meine ganze Welt komplett verändert hat.
Ja, schön. Also den Menschen nicht festzulegen darauf, wie wir ihn sehen.
Genau.
Sondern zu sehen, hey, wir müssen niemanden festlegen, sondern da gibt es immer Möglichkeiten. Ja,
ja, genau.
Ja, schön. Ja, danke dir, Sinje.
Sehr gerne. Danke euch.
Ja, danke. Das, was du auch gerade nochmal wiederholt hast vom Friedrich, ne, aus Salzburg, dass das Team letztendlich nur ein Spiegelbild dessen ist, was ich als Bild darstelle. Und wenn ich voll Hoffnung bin, dann wird das Team auch voll Hoffnung sein. Und wenn ich hoffnungslos bin, dann wird es sehr schnell auch so sein. Und das war mit dem Friedrich, das war sehr, sehr schön, ein schönes Bild auch. Ja,
ja.
Gerne.
Okay, ja, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Also vielen Dank von unserer Seite für schön, dass ihr dabei wart und danke auch für die wertvollen Impulse, die ihr in die Runde gebracht habt. Bodo, ja, ein paar letzte Worte für den Abend.
In allererster Linie habe ich mich gefreut wie so ein kleines Kind auf Weihnachten und Ostern zugleich, dass wir heute Abend so wieder in dieser Runde uns zusammenfinden, weil es war bisher jedes Mal wie eine große Bescherung, vor allen Dingen auch die Rückmeldungen, die hier entstehen, die so viele Perspektiven eröffnen, Impulse schenken, die wieder zum Nachdenken einladen. Für mich hat dieser Impuls durch euch so eine Qualität einer sogenannten Lectio. Das ist eigentlich kommt es vom Lesen. Das ist eine geistliche Art des Lesens, die seit 1500 Jahren von den Mönchen praktiziert wird. Und da geht es weniger darum, etwas zu verstehen, sondern vielmehr darum, einen Impuls zu bekommen und diesen Impuls in sich wirken zu lassen und dann darauf zu hören, was dort entsteht. Und durch die Rückmeldung jetzt aus Deutschland und Österreich durften wir alle, glaube ich, viele Impulse wahrnehmen, wo wir jetzt im Nachhinein nochmal in uns hineinhören können und schauen, was dort entsteht. Und ich möchte euch nochmal so zwei, drei Fragen mit auf den Weg geben. Damit greife ich ein bisschen vor tatsächlich. Im November erscheint ein Übungsbuch und Praxisbuch und es gibt den Begriff Hoffnung für den Monat März. Und dort habe ich vier Fragen hinter jedem Monat formuliert und ich gebe euch die einfach schon mal mit. Und wer mag, kann die für sich schriftlich beantworten oder einfach mal mit in ruhige Zeit nehmen. Und die Fragen lauten, die erste Frage, welche Hoffnung hast du für diesen Monat? Ist ja auch vielleicht für sich schön, wir sind am Anfang des Monats, wir haben im September, und sich die Frage zu stellen, ja, was sind denn meine Hoffnungen für diesen Monat? Dann aber auch sich die Frage zu stellen, da hat Roy einiges auch dazu gesagt, ne, wie gehst du mit unerfüllten Erwartungen um? Also um dich ein bisschen besser kennenzulernen, wie gehst du mit unerfüllten Erwartungen um? Kann ich das nicht vielleicht auch positiv sehen, wenn ich jetzt auf Roy zurückschaue? Dann, welche Begegnungen hatten auf dein bisheriges Leben einen positiven Einfluss? Und wie viel Einfluss hattest du auf diese Begegnung? Ich glaube, die letzte Frage ist auch nochmal so eine Frage, die einen ein bisschen demütig werden lässt. Wenn ihr euch überlegt, ja, welche Begegnungen in eurem Leben hatten einen positiven Einfluss und wie viel Einfluss hattet ihr auf diese Begegnung, dass sie zustande gekommen sind? Das war so, Birgitta, das Thema, was wir so ein bisschen hatten, auch nochmal. Dieses, was ist mein Verdienst? Worüber konnte ich selbst verfügen? Und worüber konnte ich nicht verfügen? Bei dem, was entstanden ist. Das könnten nochmal spannende Fragen sein, die einfach mal für sich so zu bewegen. Weil ich glaube, wer hochmütig ist, der wird nicht hoffnungsvoll sein. Ja, das waren so vielleicht als Impuls für die nächsten zwei Wochen, weil dann geht es ja schon wieder weiter mit dem nächsten Online-Impuls. Die Frage haben wir tatsächlich noch nicht, die streuen wir dann. Das ist ja bei uns immer so ganz intuitiv, ne? Wie die Wahl dann später auch. Sven, das ganz intuitiv entsteht dann so eine Frage, die so intuitiv das Kreuzchen dann bei der Wahl. Und ich freue mich wahnsinnig, euch wiederzusehen. Es war sehr schön, euch wiederzusehen und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, also auch von meiner Seite vielen Dank und wir werden über den nächsten Termin dann auch rechtzeitig informieren, dass ihr euch das noch eintragen könnt und wieder dabei sein könnt. Wir freuen uns sehr darauf, euch wiederzusehen und wenn wir schon beim Werbeblock sind, also für diejenigen, die gerne im Gespräch bleiben, die Obstsalz-Bohm-Werkstatt, dort erfahrt ihr alles, wie ihr das tun könnt. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.